Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast bei Uli von Delft.
Ich besuche heute Alfred Rützler in Van Dans vom Rasse-Kleintierzuchtverein Bludens. Er baut gerade eine schöne neue Stallanlage für seine Tiere.
Es ist an und für sich eine kleinere Anlage. Ich habe sehr viele Kollegen, da geht es von 50 Stellen aufwärts, das sind 36 Boxen. Ich habe Kollegen, die haben 150 noch. Das ist so ein bisschen Thema von mir. Ich bin der Meinung, man muss nicht viel haben. Das geht da im kleinen Rahmen. Es macht nicht die Menge von den Tieren, was ich habe, dass ich Erfolg habe oder dass ich darauf freut habe. Es macht das Tier alleine schon. Und das ist die Entwicklung, was in der Kleintierzucht in den letzten Jahrzehnten ist.
Und so reden wir heute über Rasse-Kleintiere, über Kaninchen, Tauben, ein bisschen auch über Hahn und Henne. Wie wird man Kleintierzüchter? Wie faszinierend sind die verschiedenen Tierrassen und wie Tiere einem so manche Sorgen erleichtern? Darüber reden wir auch in dieser Stunde. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie dabei sind. Wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Sie heißen englische Widder, drei Farbenschecken, Kleinsilber oder noble Yokohama, gespergerte Pantam oder moderne englische Zwergkämpfer in orangebrüstig. Das sind alles Namen von Rasse-Kleintieren. Kaninchen sind die einen, Hühner die anderen. Und er kennt viele Rassen. Alfred Rützler vom Kleintierzuchtverein Bludens. In Van Dans hinter seinem Haus entsteht ein schöner Stall für Kaninchen, eine Voliere für die Tauben und die Hühner, die gackern schon in ihren Behausungen.
Wir haben jetzt da Tauben. Wir haben hinter dort haben wir zwei Kaninchenrassen. Da auf der Seite dort ist die Hühnerschar. All die drei Sparte, Tauben, Kaninchen und Geflügel, sind Nutztiere. Sie Nutztiere gewesen, haben über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise auch die Versorgung mit Lebensmitteln. Eier, Fleisch, auch Tauben, Fleisch haben sie hergestellt. In den letzten Jahren hat sich das geändert. Kaninchen sind Streicheltier geworden. Die Tauben sind fast schon verschwinden, weil erstens ist bei uns die Taubenzucht relativ unbekannt. Wir sind kein Taubenland, Vorarlberg ist kein Taubenland. Das ist in Oberösterreich oder in Niederösterreich, wo Kornland ganz anders ist. Dort ist eine Futtergrundlage da. Wir sind kein Kornland, wir sind ein Grünland. Mit Gras werden sie nicht gerade groß, unsere Tauben, sie brauchen Korn. Und früher hat man das Korn nicht gehabt zum Viecher unbedingt futtern bei uns. Man hat es für anders gebraucht. Viele Kollegen aus Oberösterreich haben, wo ich angefangen habe, vor über 40 Jahren, ich bin jetzt über gut 45 Jahre, betriebe das Hobby. Die haben mich ganz entgeistert angeschaut, wenn ich gesehen habe, dass ich vor der Kofe muss gehen. Sie erst, ich habe eine Handvoll, die haut hinten im Haus raus oder holen wir einen zehnten Bauern. Und man spart, bei uns hat man es halt besser gesagt, wie es Kofe. Wobei, das ist ja nur eine eigene Story. Bei uns im Landesverband und im Dachverband, also der Dachverband ist der Röck, das heißt Rassezuchtverband Österreichischer Kleintierzüchter, ist die größte Sparte Kaninchen. Dann kommt die Sparte Tauben und die Sparte Geflügel. Dann gibt es noch die Sparte Meerschweinchen. Und dann gibt es die Sparte Ziervögel. Also das wären wellensittig Kanarienvögel. Bei den Kaninchen, wir haben ausschließlich Kaninchen. Die Bezeichnung Hase oder Haserstall ist insofern falsch, weil es werden keine Hasen gezüchtet. Obwohl jetzt da eine Rasse haben, das Hasenkaninchen heißt. Aber es ist nur dem Feldhasen nachempfunden von der Form und vom Typ her. Beim Geflügel fängt es bei der Bute da man an, also beim Truthahn geht über das Perlhund, Gänse, Enten, Zwerghühner und große Hühner und das Ziergeflügel. Unter dem Ziergeflügel werden jetzt Pfauer, Fasane, Ziergeflügelzüchter haben wir, aber hauptsächlich im Bereich Zierenten. Und es sind noch ein paar Fasanenartige dabei und ein paar Wachtler. Die Wachtler laufen auch. Die laufen dann zwar bei der Sparte Vögel bei uns mit. Ja, und bei den Tauben ist es so, dass bei uns im Dachverband im Röck und im Landesverband ausschließlich Rassetauben gezüchtet werden. Das heißt, Brieftauben ist ein eigener Verband, gehört irgendwo anders um, wir haben einen eigenen Verband. Und was wir bei uns, speziell in den letzten Jahren, viel Sachen, sind die Flugtauben, was unsere türkischen und unsere Mitbürger aus der ehemaligen jugoslawischen Länder, Serben, Kroaten, Bosnier haben. Und das ist wieder etwas Separates. Ich tät sie gerne bei uns sagen. Weil der Flugtaubensport ganz etwas Interessantes ist. Aber wie ich vorhin schon gesehen habe, die Taubenzucht ist jetzt bei uns wirklich eine Rarität. Also es sind relativ selten umeinander. Und es hat einmal ein ehemaliger Landesveterinär gesehen, behalten die Tiere, weil wenn ihr wisst, wie viele Leguane und Giftschlangen es gibt, also die waren Exoten, wie es im Ländlichen sind, Tuba und nicht Leguane und Giftschlangen. Okay. Wir sind im Augenblick noch zu sechst und wir sind einmal 20 gewesen, wo bei uns im Land waren. Und da haben Roster Notusser einen Verein gegründet mit Kollegen aus der Schweiz, weil die im Kanton Graubünden und da im Kanton St. Gallen das gleiche Problem hat. Man braucht im Vereinswesen oder im Ausstellungswesen eine gewisse Anzahl an Leuten haben. Das sind Funktionen zum Besetzen, das sind Sachen zum Organisieren und alleine macht man das nicht.
Alfred hat für unser Gespräch ein paar Rassetauben mitgebracht und an ihnen sieht man, wie schön, wie faszinierend und unterschiedlich die Vögel sind.
Wir haben jetzt eine ganz kleine Auswahl von Rassetauben da. Es geht, also für uns gültig ist bei der Bewertung der deutsche Rassetaubenstandard, nachdem wird bei uns gerichtet. Dort sind an die 360 Rassen und verschiedene Rassen 50 und noch mehr Farbenschläge. Und das ist aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Da gibt es Formentauben, Hundtauben, Strukturtauben, Trommeltauben, Dümmlertauben, Kropftauben, Warzentauben. Und es gibt neue Gruppen mit Spielflugtauben. Und wir haben jetzt da zwei Dümmlertauben, eine Hundtaube, eine Kropftaube und eine Farbentaube. Die Grundform bei der Taube ist die Felsentaube. Und die Felsentaube schaut aus wie die Stadtüble, nur sind sie zarter und kleiner. Ist verbreitet vom Mittelmeergebiet bis auf zu den Küsten Schottlands. Es gibt verschiedene Formen von der Felsentaube, aber das ist die ursprüngliche. Für die gesamte Rassentauben sind die Felsentauben. Und nachweislich weiß man, dass etwa in etwa 3500 vor Christi die ersten Tauben als Haustiere gehalten worden sind. Das ist also ein sehr altes Haustier, schon sehr lang domestiziert. Und dann hat sich natürlich verschiedene Spielereien haben sie hergeben. Wir kennen die Botentauben, die Brieftauben, die schon lang, schon sehr alt sind. Und gerade speziell in verschiedenen Regionen Osteuropas sind Spielflugtauben oder Dümmlertauben. Dümmlertauben sind hauptsächlich Tauben, wo man noch viel Flügel hat. Eine Spielerei, wo eine Riesenleidenschaft ist. Wir haben jetzt da einen deutschen langschnäbeligen Dümmler. Das war eine Flugtaube. Die hat man steigen lassen. Das Hauptzuchtgebiet ist Großraum Magdeburg, Halberstadt, Braunschweig, Berlin. Dort von dort kann die, da hat man früher am Flug am Flügel. Wir haben eine Farbentaube. Das ist eine Thüringer Schwalbe. Da hat man einfach die Zeichnung und die Farbe. Wobei immer natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter ist. In früherer Zeit haben wir keinen Kühlschrank gehabt. Eine kleine Portion Fleisch war eine Masttaube. Oder die hat man dann auch genommen. Die nächste Taube ist eine österreichische Rasse. Ist eine Hundtaube, weil sie von der Form her ähnlich an der Hähne ist. Das ist eine Hundschecke und die Hundschecke selber ist ganz ein eigenartiges Schwert zum Züchter. Und ein Kollege, der sagt, die sind so hässlich, dass sie schon wieder schön sind. Es ist natürlich eine riesige Palette an Formen, Farben und es ist eine Geschmackssache. Ist aber sonst eine problemlose Taube und ist aus dem Großraum Linz, kommt ja und geht auch, ist eine der wenigen österreichischen Tauben. Es gibt nicht allzu viel. Und daneben dort haben wir so eine spezielle Taube. Das lange Schlanke ist eine Kropftaube. Eine Taube, wenn sie balzt, blasst sie der Hals auf, bildet den Kropf. Da ist nur Luft drin. Und wenn sie es nicht mag, lässt sie es aus. Das ist eine reine Angeberei, das ist ein Balzverhalten.
Und zutraulich sind sie auch?
Die sind sehr, sehr menschenbezogen auch. Und der kann man also laufen, mit denen kann man wirklich spielen. Also das ist, wenn jemand sich mit einem Brünnerkröpfer, speziell einem Brünnerkröpfer abgeht, das ist der zarteste und der kleinste der Kropftauben. Der tut jetzt dem Wiener Dümmler, was daneben dort ist, tut jetzt sehr ein bisschen schön. Ja, ein bisschen schön. Ja, und das Düble daneben dort ist ein Wiener Dümmler. Und bei den Wiener Dümmler haben wir Folgendes. Und zwar ist seit letztes Jahr, sind die Wiener Hochflieger. Das ist die Ausstellungsvariante und es gibt auch eine Flugvariante, immaterielles Weltkulturerbe. Und da hat der ehemalige Direktor vom Tierpark Schönbrunn, der Helmut Bechlander, hat da wesentlich mit dazu beigetragen, weil im Zoo in Schönbrunn gibt es den Tirolerhof mit einem Taubenschlag und das Taubenhaus ist ja auch bekannt im Schlosspark von Schönbrunn. Und Wiener Dümmler, dort ist der Grund, wieso es immaterielles Kulturerbe geworden ist, weil die Flugfreude haben. Die fliegen aus einer Lust raus, wie es viele Flugtauben noch machen. Und der Flugstil von denen ist einfach besonders. Und die haben dann das durchgebracht, Und das wurden unsere deutschen Kollegen, die haben es versucht mit der Brieftube. Brieftube sind nicht ich gekommen, weil es geheißen, die müssen heimfliegen, weil sie heim wollen. Und die fliegen, weil sie Spaß dran haben. Das hat die ein bisschen gewurmt. Ja. Das sind natürlich jetzt nur ganz wenig von sehr vielen. Anerkannt im Europaverband sind so knapp an die 1000 Rassen, im Standard etwa 350. Weltweit vermutet man, dass so in etwa 7500 Rassen sind. Und all sind Haustauben und stammen von der Felsentaube ab. Also es ist eine Riesenpalette. Und man muss sich auch im Klaren sein, in sehr vielen Kulturen haben sie an unterschiedlichen Stellen, weil wenn wir der Heilige Geist bei uns, es sind Muslime, an hoher Stelle war die Taube, während bei den Hindus die Taube ein Unglücksbringer ist. Es gibt also recht große Bücher, alleinig nur über die Kulturgeschichte und den Stellenwert von Tauben.
Alfred Rützler vom Rasse-Kleintierzuchtverein Bludenz hat ein umfangreiches Wissen über die schönen Vögel. Doch er interessiert sich nicht nur für die Taubenzucht oder die Taubenrassen. Ich besuche ihn in Vandans. Dort ist er gerade dabei, einen neuen Stall für seine Tiere zu bauen.
Damit man jetzt ein bisschen was anderes auch noch kennenlernen, als wir die wunderbaren Tauben. Kommen wir weiter
zu den Kaninchen. Ja. Angefangen natürlich mit Kaninchen. Der Grund, wieso ich Kleintierzüchter wie Berufswunsch war, Landwirt. Aufgrund fehlender in der Landwirtschaft war das nicht möglich. Und was macht man als Bub? Man schaut, dass man 5 Schilling überkommt vom Tät und kauft einen Hasen.
Also wir nennen jetzt das Kaninchen.
Das sind Kaninchen.
Boah, das ist natürlich ein wunderschönes Geschöpf.
Ich habe also zwei sehr konträre Rassen. Und ich bin seit über 30 Jahren Preisrichter und es macht mir immer den wieder Freude, mit einer neuen Rasse eine neue Herausforderung zu haben. Wir haben jetzt da ein Hasenkaninchen. Es sind alles Kaninchen. Es sind nie ein Hase, ein Feldhase. Und beim Hasenkaninchen haben wir eine Rasse, die dem Feldhasen von der Stellung in Eleganz nachempfunden ist. Ein Hasenkaninchen muss sich zeigen und sollte schlank und elegant wie ein Feldhase. Das ist jetzt ein Tier von letztes Jahr. Das ist Ziegertier auf der Bundesschau hier, also im vergangenen Jahr in Wels. Und der ist schon nicht schlecht, der ist schon gut. Der erfüllt sehr viele Kriterien, ja. Die sind natürlich sehr lebhaft. Sie sind schlank, elegant, sind lebhaft und sind aber ganz liebenswert. Und es ist natürlich das Tier selber mit dem dunkelgroßen Aug auf dem rotbraunen Fell, mit dem schwarzen Stichelhaar, schaut gut aus. Es gibt es noch in zwei anderen Farbenschlägen, die anerkannt sind, in weiß mit roten Augen und in schwarz und mit einer braunen Zeichnung, einer rotbraunen Zeichnung. Mhm. Aber der Hauptfarbenschlag ist rotbraun und das ist einfach ja, relativ eine Rasse, die weit verbreitet ist. Wir haben noch im Land sehr gute Züchter, Kollegen noch, Preisrichterkollegen, die sich mit der befassen. Und wir haben in Wels einen Amerikaner getroffen, der sich auch sehr intensiv mit der Rasse befasst. Und da gibt es eigentlich, ja, relativ viel und gut. Jetzt hätte ich etwas Konträres dazu.
Was war das jetzt nochmal vor lauter Schauer?
Ein Hasenkaninchen,
genau.
Das ist das Gegenteil. Das sollte kurz drungen sein, da haben wir ein Witterkaninchen. Und der Name resultiert darum, dass er hängende Ohren hat und dass der Kopf, die Nase, eine Ramsbildung hat, Bogen, wie ein Schafbock. Und darum heißt der Witter Namen auf dem Schafbock. Die gibt's in Zwergform, die gibt's in mittelgroß und die gibt's dann noch gesilbert und das ist jetzt ein großer in schwarz-weiß. Der Farbenschlag bei denen Witter ist selten. Es gibt sie auch in vielen Farbenschlägen, aber das ist jetzt eher eine Rarität und da haben wir einen Kollegen in Sachsen, einen in Bremen. Es gibt die noch in Niederösterreich. Das ist relativ selten. Ja, er sollte sich auch ein bisschen sagen, das schon. Aber der stellt sich nie so auf, als ein Hasenkaninchen. Wird auch nicht verlangt von dem. Es ist natürlich die Entwicklung so gewesen in den letzten Jahren, die Kaninchenzucht ist rückläufig gewesen. Aus dem einen Grund, weil es Arbeit macht, man hat nicht mehr die Platzmöglichkeiten, obwohl es Zwergle wenig Platz brauchen. Geflügel nimmt wahnsinnig zu, weil das eigene Ei aus dem eigenen Garten, das ist gefragt. Und bei den Tauben ist es einfach so, da ist auch das Interesse nicht mehr so vorhanden. Wir versuchen fieberhaft, Leute dafür zu begeistern. Unsere Aufgabe ist, und das sage ich als Funktionär in der Vereine und im Verband, die Leute einfach aufzuklären über die Haltung. Und Anfänger haben generell die Fähigkeit, sie tun sich Raritäten aussuchen, was sie haben möchten. Sie tun sich Rassen aussuchen, wo man ein bisschen etwas wissen muss. Man sucht sich einen Haubenhuhn aus, ist wunderbar ein Haubenhuhn, aber man muss wissen, dass man die Haube kontrollieren muss wegen Ungeziefer. Weil dort das Tier nicht dazu kommt zum Putzen. Man sucht sich Rassen aus, wo ein bisschen länger Haar sind, weil die Löwenköpfchen sind wir dann. Man muss halt anschauen, dass es nicht verfilzt. Es braucht eine besondere Pflege. Und ich bin der Meinung, das ist auch die Aufgabe von unseren Vereinen und von den jeweiligen Leuten, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen. Auf die Eigenarten jeder Rasse, auf die Spezialitäten jeder Rasse. Und was natürlich auch wichtig ist, auf die neue Tierhalteverordnung, die ja höher gültig ist. Die wurde 2013 wurde die beschlossen. Und die Altersstelle müssen höher alle umgebaut sein. Neue hat man müssen nach der neuen Richtlinie bauen ab 13. Da hat es natürlich ein bisschen Irritationen gegeben am Anfang, weil man gesehen hat, ja, man verlangt relativ viel. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir mit der Verordnung sehr gut leben können. Am Anfang hat es ein bisschen schlimmer ausgelagert, weil es sind dann da diverse Tierschutzorganisationen, also sind mit Forderungen gekommen, die für die Haltung, was wir haben, relativ schwer zu erfüllen sind. Mir ist bewusst, dass eine Gruppenhaltung bei Kaninchen ideal wäre. Nur, dann brauche ich für ein Tier 6 Quadratmeter. Dann brauche ich eine Fluchtdistanz für jedes Tier. Und wenn ich eine Kaninchenzucht habe oder sich mit mehreren Kaninchen beschäftige, weil ich sie versuche, etwas brauche, ist es fast nicht möglich. Es hat natürlich da viel Diskussionen gegeben. Es ist so gewesen, dass es, ja, von mir aus gesehen, Fehler von Seiten der Verbände gemacht. Man hat da zu wenig drauf geachtet, man hat da zu wenig drauf reagiert. Wobei die Forderungen, was in der Verordnung drin sind, über Stallgrößen, die liest man als Bücher aus dem Jahr 1900. Also, es wäre nicht neu gewesen. Mhm. Darum habe ich die neue Steinanlage gebaut. Meine alte Steinanlage hat die Forderungen erfüllt, aber dadurch, dass ich umgezogen bin, habe ich die neue Steinanlage gebaut. Und da haben sie also auch das, was in der Forderung drin steht, dass Sichtkontakt ist, dass Schnupperkontakt vorhanden ist und dass ein Ruhebrett vorhanden ist. Die Stallgröße ist überdurchschnittlich groß. Ich habe eine Quadratmeter Fläche pro Tier. Das langt für einen Grossrass, braucht 7800 Quadratzentimeter. Ich habe einen ganzen Quadratmeter. Und habe aber meistens nur mittelgroße Rassen. Also von dort weg her, das ist sicher passen. Aber mir ist schon bewusst, dass die Diskussion auch nach wie vor weitergehen wird. Und es ist immer Tierhaltung im Allgemeinen. Das wissen Bauern, das weiß jeder, der sich mit Tierhaltung beschäftigt, dass es da immer wieder Diskussionen geben wird und da muss man einfach zusammenfinden. Und ich glaube, wie gesagt, die derzeitige Verordnung, was ist, mit der kann ich sehr gut leben und ich glaube, das ist schon eine sehr gute Lösung gewesen. Und das ist mir auch wichtig. Und
das heißt, das Ideale wäre, wenn man zuerst einmal mit jemand von euch Rücksprache haltet und sieht, sind die Gegebenheiten da, was braucht es alles? Und informieren ist sowieso immer besser, als wir gleich drauf losschießen, oder?
Das ist ganz ein wichtiger. Ganz ein wichtiger Punkt. Und wie ich vorhin noch gesehen habe, wenn jemand eine Rasse anschafft, ob das ein Hennen ist, ob das ein Kaninchen, ob das ein Tauben ist, sich mit den Leuten in Verbindung setzen, die auch Erfahrung haben. Die können der eine oder andere Tipp geben. Wo ich angefangen habe, hat es zwei Bücher über Kaninchenzucht gegeben. Heutzutage geht es ohne Ende Bücher und vor allem das Internet. Du kannst alles abfragen, du hast die Informationen als Außenstehender noch. Aber von lauter Informationen weiß man dann auch nicht, was nehme ich und was tue ich. Und darum,
und welche ist
richtig. Und darum ist es einfach auch wichtig, dass man sich damit befasst und einfach auch die Leute anfragt, im Landesverband, es sind die jeweiligen Spartenleiter, es sind die jeweiligen Vereinsobleute, sind jederzeit hilfbereit und froh, wenn man den Leuten weiterhelfen kann, weil es liegt ja in unserem ureigenen Interesse, dass die Kleintierzucht einen guten Ruf hat. Und dazu braucht es einfach, dass auch die Haltungsbedingungen und die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Das ist also mir persönlich auch sehr wichtig. Und ich glaube, da haben wir natürlich als Landesverband auch und als an die jeweiligen Ortsvereine eine Aufgabe vor uns. Und es wäre schön, wenn die Leute auf uns zukommen. Wir warten darauf. Ob das auf einer Ausstellung ist oder ob das sonst irgendwo ist bei einer Veranstaltung, kann auf uns zu. Wenn die Fragen haben, für das sind wir auch da.
So, jetzt kommen wir noch zu den Hühner, Hähner. Oh, das sind ja auch so schöne. Welcher hat es denn da die ganze Zeit so begrüßt? Das sind mehrere, gell?
Ja, das sind mehrere.
Mehrere Hähne.
Man hört jetzt da hinten ein Zwerghähnchen. Und zwar sind das gesperberte Bantam. Die haben sich für einen Kollegen im Augenblick gehalten. Und meine Rasse, also die, was jetzt mehrere Menschen erfreut macht, sind die modernen englischen Zwergkämpfer in orangebrüstig. Das ist
Zwergkämpfer.
Moderne englische Zwergkämpfer. Der Ursprung von denen ist das Hahnenkampfverbot 1852 in England. Hahnenkampf ist wie in vielen Ländern in England ein Volkssport gewesen. Das ist aufgrund von dem Tierschutz 1852 verboten war, unter engländischen hervorragenden Züchtern. Und der hat den als Schautier draus gemacht. Die modernen sind schlank, elegant gezüchtet worden, außer aus der altenglischen Kämpfer. Und das ist ganz ein zutrauliches Tier. Sie legen nicht viel Eier, also.
Und schön.
Aber
also,
es ist, die sind zutraulich und das ist einfach etwas verzogen, ist ein Gartenhühnchen. Und ja, man hat auch um die 80 Eier im Jahr pro Hennele, wenn es gut geht, wenn sie gut aufgelegt sind. Frau hatte noch ein bisschen eine bunte Truppe beieinander. Da sind Holländer Zwergweißhauben in schwarz. Das ist der weiße Zwergwein, der läuft umeinander. Ein schwarzer Zwerg Orpington und ein Zwerg Bielefelder Kennhuhn. Das ist von der Frau die bunte Truppe. Es gibt sehr, sehr viele Rassen verzwergt. Es gibt ganz wenige Rassen, die gibt es nur großen. Es gibt auch nur ganz wenige Rassen. Die sind also die sogenannten Urzwerge, die gibt es nur in Zwergform. Ich glaube, dass die sich mit Kleintieren befassen, mit einer Kleintier befassen. Da ist irgendwo in der Vorfahren oder in der Verwandtschaft ist ein Bauer gewesen, weil sonst tut man sich das nicht an. Du gehst bei Wind und Wetter in den Stall, du bist angehängt, das ist keine Frage. Du musst, wenn du mal vorgehst, schauen, dass du jemanden hast, der das organisiert. Und dann ist man so und so unruhig, weil der kann es dir recht machen. Wobei ich zu dem Thema noch sagen muss, ich habe sehr gute Kollegen, die auch eingesprungen sind, wo ich mal verkrankt bin, über einen sehr langen Zeitraum, die das gemacht haben. Das ist natürlich die eine Seite des Vereinslebens. Und dann hat sich das ein bisschen einfach ergeben. Man hat sich dann umgehört und ist dann in den Verein gekommen, in relativ jungen Jahren, einer 75, bin ich zum Verein Bluderz, bin zuerst beim Verein Nützkers gewesen, dann ist man kein Bluderz. Und von dort hat es Kontakt gekommen mit den Kollegen, hat sich dann mehr interessiert, ist dann auf die Ausstellungen gefahren. Die erste große Ausstellung war eine Bundeskaninchenschau in Stuttgart, im Kilisberg. Dazumal ist das Mekka der Kaninchenzüchter. Da sind dann an der 30.000 Kaninchen gestanden. Man hat den Preisrichter gemacht, in der Mitte 80er Jahre. Und hat sehr viele Freunde gefunden. In der Schweiz, in Deutschland. Man hat Kontakte überall umgekehrt und hat mittlerweile Kontakte auf Holland. Man hat Kontakte auf England umgekehrt. Man kennt Preisrichter-Kollegen von der Schulung vom Europaverband. Und das ist natürlich mit ein Faktor. Der Austausch, der Vergleich. Und das ist auch das Schauwesen. Das Schauwesen natürlich ist dort auch immer wieder ein bisschen der Kritik von verschiedenen Leuten. Über viele Jahre, was ich jetzt Erfahrung habe im Schauwesen, muss ich sagen, es hat sich auch dort sehr viel geändert. Heutzutage wird wesentlich mehr darauf geachtet, dass die Versorgung der Tiere ganz anders ist, als es früher war. Man schaut sich das also sehr genau auch an. Der Stressfaktor ist sicherlich in einem gewissen Maß vorhanden. Wobei der sicherlich so ist, dass es also vertretbar ist. Das ist immer eine Ansichtssache. Ich besuche im Jahr, früher habe ich fast jedes Wochenende, von Anfang September bis Ende Februar ist man als lediger Kerl in der Welt umhergefahren und es ist keine Ausstellung sicher gewesen im Umkreis von 500 Kilometern. Das hat sich natürlich dann ein bisschen geändert. Und es gibt ja noch so die Highlights im Jahr, wo man geht und selber stellt man aus. Wieso stellen wir aus? Es ist der Vergleich. Es ist der Vergleich mit den Kollegen, es ist der Tierschauen hat es immer gegeben als Vergleich. Und auch, dass man weiß, wo man steht in der Zucht. Es ist in der Tierzucht selber, und das ist leider so, dass das haben auch die anderen, ob das Hund, Katze oder ob das Ross sind, ist man nicht auch gerne in Extreme verfallen. Und ich versuche seit Jahren als Preisrichter ein bisschen darauf hinzuweisen. Es ist wahnsinnig einfach, das Längste, das Schwerste, das Größte, das Schlankeste rauszuhauen. Aber es ist wesentlich schwer, denn irgendwann sag mal Stopp. Und das Thema Qualzuchten ist natürlich in der gesamten Tierzucht ein heißes Thema. Und ich habe immer ein Beispiel, und zwar Tauben mit einer großen Belatschung, mit Federn dafür. Es gibt einige Rassen, die das haben. Die flügen gut, die fressen anstandslos. Und wenn du zu einem Züchter gehst, die mit Begeisterung die Rasse haben, die erzählen dir von der wunderschönen Belatschung. Und mir ist das auch schon passiert, dass ein Außenstehender, der mit dem überhaupt nichts zum Tor hat, der gesagt hat, der kann ja nicht gescheit laufen. Das sieht man nicht. Wenn du das jeden Tag siehst, darum ist für mich ganz wichtig auch, dass Leute von außen uns einmal darauf hinweisen. Die Tierschutzbestimmungen sind so, dass man diesbezüglich Grenzen setzt. Das ist auch die Aufgabe von uns Richtern, dass man das so weit reguliert in der Bewertung und auch bei der Beurteilung der Tiere, dass solche Extreme nicht mehr vorkommen. Und ich glaube, da ist man auf einem guten Weg. Aber es ist immer wieder halt so, man verliert sich in ein Rassemerkmal und das gefällt einem und dann kann es nicht groß genug sein und schön genug sein. Und das zu verhindern, das zu korrigieren, im Rahmen von der Bestimmung, im Rahmen vom Wohlbefinden vom Tier, das ist ganz ein wichtiger Faktor. Mhm. Das sind wir uns so bewusst und dort hilft wirklich auch mal ein Blick von außen zu uns.
Mhm. Aus meinem Verständnis aus, und vielleicht bin ich da zu blauäugig, steht doch immer die Liebe zum Tier. Also ich bin da ganz felsenfest überzeugt, wenn man sich so intensiv mit dem befasst, wie du das jetzt machst, seit so, so vielen Jahren, dann steht doch das Wohlbefinden vom Tier, die Liebe zum Tier, müsste doch über allem stehen.
Das steht über allem. Und es ist einfach, was das Schönste an der Tierzucht ist, also was mir geht und meinen Kollegen und vielen meiner Kollegen, wenn man am Abend gefuttert hat, einmal schönen Sommerabend, wenn man gefuttert hat, die Ställe sauber sind, man hockt auf Ort dort, lässt dann nachher das Einhähnchen laufen oder nimmt die Tauben raus und genießt die Ruhe, was im Stall ist oder was im Schlag los ist. Das ist natürlich Balsam. Und das ist ganz ein wichtiger Faktor bei uns auch. Das soll so sein. Darum habe ich ein bisschen Probleme, wenn es in die Massenproduktion geht. Mhm. Das gibt es leider vereinzelt. Gibt es solche, die meinen, dass ich mit viel Tier vorwärts kann. Das ist nicht erforderlich. Und das Einzeltier, jedes Einzeltier, ist ein Lebewesen, das jedes Einzelne hat das Recht, gut gepflegt und versorgt zu sein. Und das ist schon die Aufgabe von uns, darauf zu achten. Und da bin ich also sicher, dass das auch der größte Teil von uns macht. Und da tun wir natürlich auch darauf hinweisen. Wenn wir Tiere an Leute verkaufen, tun wir schon schauen, wer es überkommt und wer es nimmt. Ist übrigens so gesetzlich so, dass man das also erforderlich ist, dass man die Leute darauf hinweist.
Mhm. Und jetzt muss ich auch noch etwas dazu sagen. Ich will das nicht werten, das tue ich auch nie, aber es hat in der Geschichte und immer schon, wenn man zurückschaut, immer schon Menschen gegeben, die übertrieben haben, in jeder Beziehung, nicht nur was Tiere anlangt. Das passiert halt in allen Bereichen und da muss man halt einfach ein gutes Auge dafür haben und muss die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, was will ich und was will ich dem Tier gut tun?
Das ist so. Eben, das ist einfach so.
Genau.
Und der Mensch hat dann einfach die Anwandlungen, dass es immer mehr, immer schneller ist. Und
muss man halt gut aufpassen.
Da muss man gut aufpassen. Genau. Da muss ich also auch dazu sagen, dass von der jeweiligen Sachverständigen in der Verband, dass da schon drauf viel Wert gelegt wird. Mhm. Ist natürlich eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte noch, mhm, weil einfach ein anderes Verständnis entwickelt worden ist. Wir haben vom Nutztier, weil es ist auch klar gewesen, eine Taube, ein Kaninchen und ein Huhn war ein Nutztier. Das Kaninchen, das Schwein des armen Mannes. Das ist für viele Leute einfach auch ein Eiweißlieferant gewesen. Darum müssen wir das also nicht vormachen. Ja. Und da müssen wir nicht nur in die Zwischenkriegszeit gehen, das hat so früher gegeben, vor 50 Jahren, dass einfach das Sonntagsbrot ein Hasenbrot war.
Genau, und in anderen Ländern ist das nach wie vor
ist
so.
Ist das nach wie vor noch so.
Grundmittel
ist
viel bei vielen.
Ist ein Nahrungsmittel. Ja. Zu dem Stand ja. Das ist doch so, dass ich also selbstverständlich meine Tiere verwerte. Mhm. Und das ist wie wenn ich richte, das hinterfrage ich recht oft, wo nehme ich das Recht her, ein Urteil über das Tier abzugeben. Das ist mir, nach jeder Bewertung, gehe ich die Bewertung durch. Und das ist auch der Gedankengang, wenn ich ein Tier entscheide, ich gehe das Tier zum Metzger. Wo nehme ich das Recht her, dass ich das Urteil fälle über das Tier? Ich glaube, es geht auch jedem guten Bauer so, wenn der ein Rindli aus dem Stall geht, denkt er sich, oh, ja, Gottes Name. Aber das ist eine Verantwortungssache. Und ich glaube, das macht auch noch viel aus, wenn man den Umgang mit den Tieren hat. Mhm. Man muss sich dessen bewusst sein.
Ich möchte jetzt gerade noch gern ein bisschen auf die jetzige Zeit kommen. Ich habe fest darüber nachgedacht, wo ich da reingefahren bin zu dir. Wir sind da in Van Dans. Auf die Stanz natürlich beim Interview, wie sich das gehört. Aber ich habe fest darüber nachgedacht, weil jetzt viele Leute natürlich in der Einsamkeit sind. Und wenn sie so ein Tierle haben, wo sie streicheln können, dann ist der körperliche Kontakt einmal zumindest da. Weil wir sind Beziehungswesen, das wissen wir alle, jeder Mensch möchte gern Berührer und berührt werden. Und wenn man jetzt Hund, Katze, Kaninchen, Henne daheim hat, dann hat man zumindest schon etwas, wo man berühren kann. Wie geht es dir da damit? Tröstet es nicht auch, wenn man über ein Fell überfährt, zum Beispiel vom Kaninchen, oder wenn man eine Henne in die Hand nimmt? Wie siehst du das?
Es ist, wenn du in den Stall gehst und wenn jetzt einmal ein Tag nicht so gelaufen ist, wie er laufen soll, Und man geht am Abend in den Stall. Und die sind Opportunisten. Die lieben dich heiß und innig aus einem ganz einfachen Grund, weil du kommst mit der Futterschüssel. Und wenn denn der Tier auf dich zukommt am Stall, ob das ein Hennen ist oder ob ein Tuba, der Tier auf die Schulter fliegt, wegen dem Futter, der schön dort, das ist Balsam. Und ich glaube, das ist doch für viele Leute, die trotzdem in einer Beziehung sind oder etwas im Stall gehen, mit dem Tier abschalten. Weil Tier, dann die nicht kritisieren, die lieben dich wegen dem Futter, der kommt auf dich zu und da kann man abschalten. Das, da geht dir, kannst du den ganzen Tag verschaffen. Alles, was gewesen ist, kannst du im Stall verschaffen. Und das ist mit einem Faktor, ich glaube, dass man sich den ein bisschen mit dem befasst. Und ich habe einen ganz speziellen Fall, ich habe einen Jugendlichen in meiner Straße gehabt. Und der hat natürlich, die sind zu mir gekommen, wenn ich gefuttert habe, weil immer viele Kinder um den Stall um mich gestanden sind. Und dann hat der auch Kaninchen wollen. Dann hat er von mir einen alten Stall gekriegt, dann hat er Kaninchen hergetan. Hat den hohe Erfolge gehabt, ist beim Verein gewesen, dann ist er natürlich in die Drangzeit gehabt, dann hat man Drangzeit, dann hat man beruflich, dann ist er weg. Und vor anderthalb Jahren hat mir die Mutter von ihm gesehen, seine Berufsentscheidung, einen sozialen Beruf zu wählen. Einer der Gründe davon war, dass er Kaninchen gehabt hat und dort eine Verantwortung übernehmen hat müssen. Er hat eine Verantwortung für ein Tier gehabt und für seine Berufsentscheidung war, dass man Verantwortung übernehmen muss. Das ist einer der Gründe, weil er das gelernt hat. Und wir haben den auch schon Kükenbrüten gehabt in der Schule. Ich habe das im Susi-Weigel-Kindergarten gemacht, ich habe das in der Mittelschule in Bludenz gemacht gehabt. Und wenn man sieht, wie Kinder sich freuen und wenn die Bibel schlüpfen, dass natürlich da kein Unterricht möglich ist, das ist der Lehrer bekannt gewesen, aber das sind für die Kinder einfach ganz wichtige Stunden gewesen. Und sie haben auch gesehen, was ein Küken für einen verliebt hat, bis es ein Mai aus ist. Und den haben wir auch einen Respekt vor dem. Und das machen auch andere, das machen auch viele andere Leute, dass sie in der Schule, in die Schule gehen mit Tieren und Küken ausbrüten und derer Zeug machen. Und ich glaube, das ist heutzutage, wo der Bezug von der Kind zu den Tieren nicht mehr der ist, was man früher gehabt hat, ist das ganz ein wichtiger Faktor. Den hat man, was ich kenne, vor dem fürchte ich mich nicht. Mhm. Was ich kenne, mit dem habe ich, vor dem habe ich Respekt oder habe ich Achtung. Mhm. Und das ist nicht nur, wenn es mit Tieren umgeht, auch mit Mitmenschen, ist das einfach. Das wäre ein Grund, auch, dass man das verstärkt, wie es fördert.
Haben die Tiere manchmal schlechte Laune? Gibt es das?
Ja, das gibt es. Das kommt öfters vor.
Okay.
Das lassen sie mir dann auch merken. Wenn ich dann ein bisschen spät komme, anstelle um 6, um 7 oder 8 Uhr fordere.
Denn, mögen sie
das mögen sie denn nicht, weil die pünktliche Fütterung natürlich auch ein Thema ist. Und,
das heißt, die innere Uhr von denen ist natürlich
ja, schon. Ja, ist natürlich auch vorhanden.
Genau.
Und man merkt das, oder wenn sie eine Ruhe haben, und sie wurden gestört, weil im Vater bei den Katzen so einmal sehen, dass sie mir ein bisschen blöd anschauen. Und man hat dann da so diverse Erfahrungen gemacht. Aber das gehört dazu. Das gehört auch dazu, dann weiß man, okay, sind sie schlecht gelaunt. Das passiert umgekehrt auch einmal.
Stimmt, ja. Und wenn ich schon einen Profi als Gast habe, dann darf die Sendung nicht enden ohne die Tipps. Wie mache ich es richtig, wenn ich ein Tier anschaffen will? Zum Beispiel ein Kaninchen. Ohne Stall wird es da wohl nicht gehen. Oder doch?
Man kann ein Kaninchen im Haus halten, das ist gar kein Problem, weil Kaninchen normalerweise haben ihre Ecke, können Stuben reinziehen. Sämtliche Kabel und sämtliche Stuhlbeine sind natürlich gefährdet, das ist klar. Aber überhaupt zum Tierkauf ist immer eine Vertrauenssache. Und wenn ich ein junges Tier verkaufe, ich weiß nicht, wie sich entwickelt. Heutzutage gehen sehr viele Leute ins Internet. Der Tierverkauf über das Internet ist nicht mehr so einfach, wie es war. Und zwar aus dem einen Grund, weil der Verkäufer bekannt geben muss. Das ist schon die neue Bestimmung drin. Man sieht etwas im Kaninchen im Internet, das gefällt einem und dann will man das haben. Man kriegt Adressen mitunter, das ist kein Problem. Aber ganz wichtig ist, ich sage immer, gar noch von Ausstellung, schaut euch das in Natur an. Das Tier immer in Natur anschauen oder ganz zu dem und bevor ihr das Tier kaufen, machen die Entscheidung, gehen um, schauen das an, überlegen euch das. Es ist kein Sportgerät, das könnt ihr nicht in die Ecke stellen. Das muss sich jeder bewusst sein. Und die Lebensdauer von einem Kaninchen, das kann bis zu 10 Jahre gehen. Also noch einmal, das ist nicht etwas, wo man in die Ecke stellen kann. Man muss sich auch bewusst sein, dass man bei Urlaubsvertretung haben muss, oder wenn man krank ist. Jemand. Ganz wichtig natürlich ist, dass man auch, wenn ich irgendwo umgegangen über die lange Jahre Erfahrung, das erste, was ich schaue mir zuerst den Stall an. Bevor ich ein Tier kaufe, schaue ich mir den Stall an, was futtert der, ist da viel Dreck umeinander, liegt ein Haufen Medikamente umeinander, je nachdem, was umeinander ist. Und aufgrund dessen dann mal schon die erste Entscheidung treffen. Gehe ich zum Stall zu oder gehe ich wieder heim? Und dann kommt natürlich auch darauf an, wie er mir das Tier präsentiert. Wie er es mal rausnimmt. Der Umgang mit dem Tier alleine. Und da kann man den doch drauf schließen. Natürlich, wenn ich für ein Streicheltier kaufe, wenn ich mir ein Tier anschaffe, ist sicherlich auch der Gang zum Tierarzt. Einmal zu einer Kontrolle machen. Empfehlenswert. Wenn ich als Züchter irgendwo umgegangen, ich habe meine Erfahrungswerte, dann ich natürlich die Entscheidung anders treffen. Wenn ich auf einer Ausstellung mehr Kontakt aufnehme, mit denen Leuten schwätze, dann sage ich ja auch schon ihr Verhalten und kann dort natürlich das auch oder andere, mit einem anderen noch eine andere Meinung holen. Aber der Tierkauf ist und bleibt eine Vertrauenssache. Und das wird immer so sein. Und aber was ganz wichtig ist, ich will es schon mehrmals gesehen haben, informieren, was brauche ich für die Haltung, lesen, was die gesetzlichen Bestimmungen sind. Denn leider sind die nicht alle Käfig, was man überkommt und stellt, entsprechend dem. Und wir haben einfach jetzt seit höher fix Voraussetzungen, die ja gesetzlich gegeben sind. Und dort hätte ich einfach sagen, das ist wichtig.
Wir sind in einer speziellen Zeit, die an niemandem spurlos vorbeigeht. Das Vereinsleben ist in den letzten Wochen auch stillgestanden, zu kurz gekommen. Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aufs Telefon oder über den Zaunrufen beschränkt. Alfred, wie gehst du mit dem Ganzen um?
Also ich bin heute auch so ein Optimist normalerweise. Und ich bin auch der Meinung, dass man also das durchstand. Das dürfte auch kein Problem sein, weil ich glaube, es hat schon wesentlich größere Katastrophen gegeben. Wir hätten es nicht gebraucht, keine Frage. Das ist also, oh, was einfach das Miteinander angeht, ist ein Riesenthema. Und ich hätte es gern Kontakt gehabt mit Kollegen aus Deutschland. Das ist natürlich nicht möglich. Man hätte einen Austausch gehabt mit einem Kollegen aus Kärnten. Aber das ist alles relativ nichts gegen das, was wirklich die Probleme sind. Und ich glaube, das stehen wir auch durch. Und da habe ich kein Bedenken. Was wichtig ist, dass man sich einfach bewusst ist, dass man miteinander muss. Das wissen wir alle. Ob das im Vereinsleben ist, ob das im Privatleben ist. Und wir freuen uns, alle Kollegen, wir freuen uns wieder auf die Schausaison, wenn wir wieder miteinander fachsimpler können, wenn wir wieder austauschen können und wenn wir dann, ja, wenn unsere Tiere uns auf der Schau blamiert haben, weil sie sich nicht schön gezeigt haben und dann auch überraschend wieder etwas gewinnen. Aber es ist nicht das Gewinnen, es ist der Vergleich mit den Kollegen, ist das, was uns angeht. Und es ist im Endeffekt einfach auch die Freude an den Tieren, was wir haben. Und so soll es so sein und so darf so, muss es auch so sein.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblock. Lieber Alfred, wie faszinierend ist doch unsere Welt, voller Schönheiten und Besonderheiten. Und obwohl wir beide die Tiere in der freien Natur so lieben, ist es doch auch interessant und schön, wenn man diese vielen kleinen Details, die großen glänzenden Augen mit den dunklen Umrandungen bei den Kaninchen zum Beispiel oder den irisierend metallischen Glanz im Federkleid der Tauben oder die lustig und fast wild aufstehenden bunten Federn bei Hahn und Henne aus nächster Nähe betrachten und sogar berühren kann. Ich danke dir sehr für die Einblicke in die Rasse-Kleintier-Welt. Weiterhin viel Erfolg und viel Spaß beim Austausch mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Alles Liebe und gesund bliebe, Uli von Delft.